Schlacht Rheinland-Pfalz. Von 1992 bis 2003 Ministerpräsident von Thüringen. Und damit der einzige Politiker, der von zwei unterschiedlichen Bundesländern der Landesvater war. Herr Dr. Vogel, Sie waren damit während meiner gesamten Schulzeit von 1977 bis 1987 Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. In diesem Zeitraum konnte ich mir persönlich Rheinland-Pfalz ohne Sie als Landesvater nicht vorstellen. Umso mehr ist es für mich eine sehr große Ehre, Sie heute hier auf dem Hambacher Schloss als Festredner begrüßen zu dürfen und ankündigen zu dürfen.
Weil die Sowjetunion die Truppen nicht in den etwas dankbar sein. Wir haben bitter gelernt, über historische Daten entsetzt zu sein. Wir haben alle solche Daten nie zu vergessen. Aber ich meine, für ein paar Stunden dürfen wir uns am heutigen Tag auch darüber freuen, dass Deutsche die Wiedervereinigung friedlich zustande kommen.
Mit einer Kehrmaschine habe ich gelesen. Eine
Lebensleistung von Menschen, die unter wesentlich ungünstigeren Bedingungen diese Lebensleistung erbringen mussten. Aber dieser Respekt hindert mich nicht daran, sondern zwingt mich sogar dazu zu sagen, sie haben ihre Lebensleistung in einem Unrechtsstaat erbringen müssen. Denn es war ein Unrechtsstaat, der keine Gewaltenteilung, der keine Pressefreiheit, der keine freien Wahlen kannte. Es war ein Unrechtsstaat, der an seinen Grenzen sich nicht vor eindringenden Westdeutschen schützte, sondern die Flucht der eigenen Landsleute zum Teil mit Waffengewalt verhinderte. Es war ein Unrechtsstaat und das macht die Lebensleistung der Menschen dort umso größer. Nicht mitgekriegt haben, dass von ihnen keiner in der Prager oder in der Umständen nur erleben, dass er sich zum ersten Mal wieder nach Österreich reisen durfte. Ein 20-Jähriger schüttelt müde die Achsel, wenn ich ihn frage, ob er schon in Australien gewesen ist. Meine Damen und Herren, beklagen wir doch nicht, dass die junge Generation die Not der Alten nicht erlebt hat, sondern freuen wir uns doch mit ihnen darüber, dass wir unter günstigen Bedingungen leben dürfen. Die der jungen Studenten der Weißen Rose von 1942 an der Universität München, die der lang überlegten Planer vom 20. Juli 1944 mit dem Attentat an der Wolfschanze, aber meine Damen und Herren, sie sind alle gescheitert. Erst die Alliierten haben Hitler besiegt und erst später ist uns klar geworden, der 8. Mai 1945 war nicht nur der Tag unserer letzten Niederlage, sondern er war eigentlich der Tag unserer Befreiung, wie ganz richtig von Richard von Weizsäcker später gesagt werden ist. Wie Dominosteine fielen die osteuropäischen Staaten dem Kommunismus zum Opfer und auch die Sowjetunion wurde einen sowjetischen Satellitenstaat. Man besuchte von Alpha an der thüringischen hessischen Grenze, der Punkt, wo sich amerikanische und russische Soldaten am unmittelbarsten gegenüberstanden. Man besuchte das kleine Dorf Ritterleuth in Südthüringen, wo die Grenze durch die Hauptstraße ging. Und der eine Bruder im Westen und der andere Bruder im Osten der Welt. Im Sommer 1989 hat der Widerstand sich nicht bremsen lassen, dass die Kirchen die Gläubigen nicht erfassten, sollten sie auf den Straßen mit Kerzen in den Händen und mit Gebeten auf den Lippen. Meine Damen und Herren, nichts hat mehr beeindruckt als jener Straßenoffizier, der mir einmal gesagt hat, allen hatten wir gerechnet, nur nicht mit Kerzen und Gebet. Meine Damen und Herren, in der Tat, ich weiß aus eigener Kenntnis, sie waren auf alles vorbereitet, bis zu den Blutplasma-Konserven und bis zu den Gefängniszellen, die vorbereitet waren. Aber auf Kerzen und Gebete waren sie nicht vorbereitet. Dass man Deutschen über lange Jahrzehnte die Fähigkeit zur Revolution absprach. Was noch Lenin sagte, dazu sind sie unfähig, denn wenn sie einen Bahnhof stürmen wollen, lösen sie erst Bahnsteigkarten. Meine Damen und Herren, dass die Deutschen diese friedliche Revolution fertigbrachten, eher nicht nur die Ostdeutschen, sondern eher uns alle gemeinsam. Meine Damen und Herren, am 9. November einer ungeschickten Bemerkung eines Funktionärs wurde aus dem Satz, wir sind das Volk, wir sind ein Volk und über Nacht brach die DDR zusammen. Wir standen vor ungeheuren Problemen. Denn meine Damen und Herren, niemand hatte gewagt, einen Plan für eine solche zu entwerfen. Weil niemand, auch ich, mit einem solchen Tag nicht rechnen. Ich war bis zuletzt der Überzeugung, die Wiedervereinigung wird kommen, aber irgendwann landen höchst verdient gemacht hat mit dem Beikauf von Gefangenen. Aber ein Ministerium für gesamtdeutsche Antworten hat es nicht gegeben. Auch dort gab es kein Prozess. Und nicht einmal Franz Josef Strauß hätte es gewagt, im Bundeshaushalt 1998 10 Millionen Euro D-Mark damals D-Mark einsetzen zu lassen zur Vorbereitung der Wiedervereinigung. Er wäre als kalter Krieger sogar aus der CSU-Fraktion vertrieben worden. Meine Damen und Herren, es kam über Nacht. Niemand hatte einen Plan, niemand war darauf vorbereitet und schon gar nicht waren die Menschen in den neuen Ländern auf die Übernahme von politischen und verwaltungs- und rechtlichen Aufgaben vorbereitet. Denn meine Damen und Herren, als es 1945 folgende in Westdeutschland darum ging, ein Grundgesetz zu haben, lag die Weimarer Republik 12 Jahre zurück. Und die parlamentarische Partei, die das Grundgesetz erarbeitet hat, waren 2/3 ehemalige Minister und ehemalige Reichstagsabgeordnete. Nach Jahrzehnten 1989 gab es aber in den ostdeutschen Parlamenten nicht eine einzige Person, die bereits Erfahrung hatte. Und es wurden Männer und Frauen zu Landräten gewählt, die keine Ahnung haben, was das eigentlich ist. Und ich beklage nicht, dass der eine oder andere mit dieser Aufgabe nicht fertig wird, sondern ich bin stolz darauf, dass der eine oder andere noch heute nach 25 Jahren, nach 4 oder 5 bestandenen Wahlen nach wie vor im Amt ist. Eine großartige Leistung, meine Damen und Herren. Und wir haben diese Erfahrung gemacht. Man hat mich in der Gründung nach Thüringen. Ich hätte ja Erfahrungen wie hier, hatte ich ein wenig. Nur, ich habe nach einem Tag festgestellt, Regieren war nicht das Problem, telefonieren war das Problem. Kabinettssitzungen abzuhalten, hatte ich gelernt. Aber das war ausreichend mit dem Schlüssel des Kabinetts habe und auch das bereitete Schwierigkeiten. Ich kam nicht in ein Land, in einem Zustand, in dem ich Rheinland-Pfalz 1988 verlassen habe, sondern ich kam in ein Land, das ich eher vergleichbar mit der Situation habe, die Peter Altmaier angetroffen hat, 20, 30 Jahre eher. Aber in der Tat, es ist viel geschehen. Ich glaube, wir haben Fehler gemacht. Ich habe selbst die Lehre gezogen, jedem Bürgermeister den Rat zu geben, wenn du 10 Dinge zu entscheiden hast, entscheide sie, selbst auf die Gefahr hin, dass du 2 falsch entscheidest. Es ist besser, du entscheidest 8 richtig und 2 falsch, als du bist zu feige, Entscheidungen zu treffen. Und meine Westen Deutschland eine völlig darniederliegende Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft neu aufzubauen, als nach 1989 eine sozialistische Planwirtschaft zu einer sozialen Marktwirtschaft umzubauen. Das hat sich gezeigt, dass zu Recht in den Universitätsbibliotheken viele Bücher zu finden sind, wie man aus Kapitalismus Sozialismus macht. Aber das Buch, wie man aus Sozialismus soziale Marktwirtschaft macht, mussten wir erst schreiben. Ja. Und das war schwierig. Lippenreich, die Neuhand beispielsweise, die auch viele Fehler gemacht hat, die Aufgabe, die Deindustrialisierung Ostdeutschlands zu verhindern, alles in allem erfolgreich gelöst. Denn natürlich hätte Westdeutschlands Wirtschaft Ostdeutschland mitversorgen können. Die westdeutsche Wirtschaft ging es 1989 sehr gut. Es gab freie Kapazitäten. Aber meine Damen und Herren, wir dürfen doch nicht zulassen, dass noch mehr Menschen Ostdeutschland verlassen, um in Westdeutschland Arbeit zu finden. Und wir dürfen doch nicht zulassen, dass die Menschen in Ostdeutschland Produkte kaufen, die in Westdeutschland produziert wurden, und in Ostdeutschland Produkte produzieren, die niemand mehr kauft. Natürlich hätten wir die Produktion der alten DDR-Autoindustrie, da war das Wachburg beispielsweise, weiter finanziell fördern können. Aber wir hätten niemanden gefunden, der sie gerne gekauft hätte, sondern die Leute hätten Opel und Ford und Volkswagen aus Westdeutschland gekauft. Es musste gelingen, italienische Verhältnisse abzuwehren, wo in Mailand die beste entwickelte Wirtschaftsstruktur Europas und in Neapel die größte Notlage herrscht. Es musste gelingen, wieder leistungsfähige Industrie im Osten Deutschlands anzuziehen. Und dass das einigermaßen gelungen ist, kann man, glaube ich, nach 25 Jahren sagen. Aber ich führe Ihnen zu, es ist ein Irrtum. Zu meinen, nur der Osten hätte vom Westen gelernt. Meine Damen und Herren, je länger, je mehr zeigt sich, wir im Westen haben vom Osten mindestens ebenso gelernt. Heute, bei den Feierlichkeiten in Hannover, spricht ein Bundespräsident, ein evangelischer Theologe, der die ersten 50 Jahre seines Lebens nicht in der Demokratie gelebt hat, und nach oder vor meine Bundeskanzlerin, meine Damen und Herren, im Gegensatz zu allen ihren Vorgängern Physik studiert hat und ebenfalls bis zum 36. Lebensjahr nicht in einem demokratischen Staat gelernt hat. Am Anfang war ich verwundert, dass man Kabinette in den neuen Ländern nicht aus Juristen und Lehrern gebildet hat, sondern aus Physikern, Tierärzten und evangelischen Biologen. Heute weiß ich, das geht auch. Nein, ich weiß sogar, Physiker können es manchmal besser als noch so gut ausgebildete Juristen. Nein. Die grauenhafte und mit nichts zu vergleichende Erfahrung Auschwitz 25 Jahren erleben wir auch, dass jene geistreichen Leute Unrecht hatten, die nach 1989 das Ende der Geschichte projizierten. Nein, ein Kapitel der Geschichte war zu Ende. Aber ein neues ist aufgeschlagen worden. Und nach 25 Jahren sieht die Tagesordnung der Welt, die Tagesordnung Europas und die Tagesordnung in Deutschland anders aus. Wir wissen, ein neues Kapitel ist aufgeschlagen. Und einige der neuen Herausforderungen hat der Bürgermeister vorhin genannt. Krise in der Ukraine, die Krise in Israel und den Arabern, die Krise im Irak und in Syrien, die Ebola-Erkrankungen in Afrika. Manchmal, meine Damen und Herren, habe ich heute den Eindruck, als fühlten wir Deutsche uns ein wenig auf einer Insel. Wir nehmen befriedigt zur Kenntnis, dass es der Wirtschaft gut geht. Wir nehmen befriedigt zur Kenntnis, dass die Arbeitslosigkeit weit geringer ist als in den meisten anderen europäischen Staaten. Wir nehmen zur Kenntnis, dass Frau Merkel hohes Ansehen in der Welt genießt, ja sogar die Welt uns mag, so sehr, dass wir sie gleich gelegentlich uns sogar selber mögen. Meine Damen und Herren, alles erfreuliche Tatsachen. Nur Vorsicht, dass das alles nicht in Gefahr gerät, wenn die Welt aus dem Fugen geraten sollte. Und dass das nicht in Gefahr geraten darf, heißt, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten Mitverantwortung übernehmen müssen. Es war eine schlimme Zeit, als wir geteilt waren. Aber es war bequem zu sagen, wir bitten die französischen, die englischen, die amerikanischen Soldaten, unsere Freiheit zu verteidigen, denn wir selbst können nicht, weil wir geteilt sind. Seit wir souverän sind, tragen wir Mitverantwortung, sind wir im Rahmen unserer Möglichkeiten mitverantwortlich. Deswegen meine ich, hat unser Bundespräsident recht, wenn er daran erinnert, wir sind für unsere Vergangenheit nicht verantwortlich, aber wir sind für den Umgang mit unserer Vergangenheit verantwortlich. Und das möchte ich gerade denen, die diese Vergangenheit nicht selbst erlebt haben, am heutigen Tag zumuten. Wir dürfen nicht zuschauen, wenn andere sich bestreiten. Wir dürfen nicht die Augen verschließen oder in Panik geraten, sondern wir müssen mit aller Nüchternheit auf die Situation reagieren. Meine Damen und Herren, ältere Leute neigen gelegentlich dazu, gute Ratschläge zu geben. Meine Freundin Johannes Frau hat einmal zu Recht gesagt, bedenke, auch Ratschläge sind Schläge. Ich habe mir vorgenommen, mit Ratschlägen sehr vorsichtig umzugehen. Aber dazu aufzufordern, Mut zu haben. Denn mich hat mein Leben mit meiner Generation gelehrt, Probleme sind lösbar. Wenn mir jemand am Tag meines Abiturs gesagt hat, hätte, du wirst erleben, dass Deutschland wieder aufgebaut sein wird. Du wirst erleben, dass 14 Millionen Vertriebene ihre aber eine zweite Heimat gegeben sein wird. Du wirst erleben, dass Deutsche wieder ein Stück Brot abgenommen bekommen und nicht geachtet, geächtet sein. Du wirst erleben, dass Deutschland wieder einen Platz in der Familie der freien Völker hat. Ja, du wirst sogar, wenn du alt genug wirst, erleben, dass Deutschland wieder vereint ist. Ich hätte den, der mir das am Tag eines Abiturs gesagt hätte, zum Arzt geschickt und gebeten, er solle ihm auch seinen Gesundheitszustand. Das war möglich. Aber es war nur möglich, weil wir uns nicht die Augen verbunden haben, weil wir nicht die Augen zusammen, die Arme vor die Augen geschlagen haben, sondern weil wir versucht haben, anzupacken und an der Lösung der Probleme zu arbeiten. Nicht immer erfolgreich, aber im Ganzen so, dass ich der nachfolgenden Generation zurufen möchte: Habt Mut, packt an, rennt die Ärmel hoch, dann werdet ihr auch mit den Herausforderungen von heute fertig werden können. Aber wie man arbeitet, so feiert man. Es ist richtig, darüber heute nachzudenken. Aber es ist auch sehr wichtig, Herr Oberbürgermeister, darauf ein Glas Wein zu trinken. Ich wünsche Ihnen